SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen schönen guten Tag. Themen in SWR 2 aktuell unter anderem: Bauernproteste in Berlin gegen die Streichung von Subventionen, FDP-Chef Lindner, die Liberalen und der Haushaltskompromiss. Und wohin steuert Serbien nach der Wahl? Fragen an einen Südosteuropa-Experten. Zu unserem ersten Thema: Bauernproteste kennt man am ehesten aus Nachbarländern, aus Frankreich beispielsweise, wo es immer wieder massive, teils auch gewalttätige Proteste gegen die Agrarpolitik der Regierung in Paris und gegen die EU gibt. Oder aus den Niederlanden, wo Proteste zur Gründung der Bauernpartei geführt hatten. Die Gruppierung sitzt inzwischen im Parlament. In Deutschland war es dagegen vergleichsweise ruhig in den letzten Jahren. Für heute allerdings hat der Deutsche Bauernverband zu einer Demonstration in Berlin aufgerufen. Grund ist die beabsichtigte Streichung von Subventionen. Birte Sönnigsen berichtet.
Lautstarker Protest im Regierungsviertel. Ein Traktor reiht sich an den nächsten. Wütende Landwirte sind auf dem Weg zum Brandenburger Tor. Sie protestieren gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Die Ampelkoalition muss das Haushaltsloch stopfen und will dafür auch bei den Bauern sparen. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen dürfte schon angenehmere Arbeitstage gehabt haben.
Ja, Sie können sich vorstellen, wie ich mein Wochenende verbracht habe mit viel Schalten in alle möglichen Richtungen in der Koalition.
Konkret hatten sich die Koalitionsspitzen darauf verständigt, den sogenannten Agrardiesel nicht mehr zu subventionieren. Damit könnte der Staat rund 500 Millionen Euro sparen. Außerdem sollen landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht mehr von der Steuer befreit werden. Der Minister findet, diese Pläne überfordern die Landwirte.
Die Politik ist ja normalerweise immer so, dass wenn man an einer Stelle was wegnimmt, es an der anderen Stelle auch eine Alternative gibt. Beim Agrardiesel gibt es keine Alternative. Wir reden über schwere Maschinen, die kann man nicht einfach auf Elektro umrüsten. Auch die Politik kann Physik ja nicht außer Kraft setzen.
Politik kann aber Steuererleichterungen streichen. Einige Wirtschaftswissenschaftler unterstützen den Plan der Regierung. Agrarwissenschaftler Sebastian Lackner von der Uni Rostock spricht beim Agrardiesel von einer sinnfreien Subvention, die aus umweltpolitischer Sicht dringend gestrichen werden sollte. Der Bauernverband sieht das anders und fordert die Regierung auf, an anderer Stelle zu sparen und führt steigende Lebensmittelpreise als Argument an. Cornelius Traupe von der landwirtschaftlichen Vereinigung Landschaft Verbindung kämpft gegen die Sparpläne der Regierung.
Wir bleiben so lange hier, bis der ganze Spaß zurückgenommen wird. Schön, wenn wir bis Heiligabend wieder zu Hause wären. Das wäre die Hoffnung. Aber wir bleiben hier, bis Herr Lindner und sein Kabinett sich geeinigt haben.
Herr Lindner ist der Finanzminister und schaut deswegen genau aufs Geld. Er will unbedingt sparen, hat aber auch seine FDP-Fraktion im Blick.
Wenn meine Fraktion und der Landwirtschaftsminister hier Bedenken haben und Alternativen ins Gespräch bringen, warum sollte man das nicht prüfen?
Vielleicht, weil das den ganzen Kompromiss ins Wanken bringen könnte. Wo Lindner stattdessen sparen will, ist unklar. Vizekanzler Robert Habeck warnt jedenfalls davor, das Haushaltspaket wieder aufzuschnüren und fordert Lindner auf, Alternativen zu nennen.
Bauernprotest in Berlin, der Bericht von Birte Sönnigsen. Am Mittwochmittag verkündeten Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck die Einigung im Streit um den Haushalt 2024. Was aber ist diese Einigung wert? Die Landwirte laufen wie gehört Sturm gegen die geplante Streichung der Subventionen. Finanzminister Lindner signalisiert in diesem Punkt Gesprächsbereitschaft. Er sei für Alternativen offen und habe ein Herz für Landwirte. Ähnlich ist es bei der Besteuerung von Kerosin bei Inlandsflügen. Der Finanzminister, der die letzte Runde der Haushaltsverhandlungen in der Nacht vorzeitig verließ und das Feld seinem Staatssekretär überließ, steht innerparteilich unter Druck. Nicht zuletzt durch die Mitgliederbefragung in seiner Partei über den Verbleib in der Ampel. Barbara Kostolnik berichtet aus Berlin.
Ein ausgewogenes, gutes Paket, das unser Land voranbringt, so nannte Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner das Ergebnis des wochenlangen Haushaltsgezerres der Spitzen der Ampelkoalition. Das war am Mittwoch.
Wir bauen klimaschädliche Subventionen ab, in einem Umfang von 3 Milliarden Euro.
Mittlerweile aber sind ein paar Tage ins Land gezogen und Lindner klingt, zumindest was einige der klimaschädlichen Subventionen wie den Agrardiesel betrifft, etwas weniger strikt.
Wenn meine Fraktion und der Landwirtschaftsminister hier Bedenken haben und Alternativen ins Gespräch bringen, warum sollte man das nicht prüfen?
Warum sollte man das nicht prüfen? Eine rhetorische Frage oder doch etwas mehr? In der FDP-Fraktion im Bundestag hat Christian Dürr, Chef eben dieser Fraktion, schon mal Widerstand gegen die Streichung der Agrardieselsubvention angekündigt. Und auch Matthias Nölke, Kreisvorsitzender der Kasseler FDP und nebenbei auch noch Initiator einer Mitgliederbefragung, die über den Verbleib der Freien Demokraten in der Ampel befinden soll, sträubt sich.
Wir tragen halt grüne Themen mit, wie ja zum Beispiel mit der CO2-Steuer, mit dem Agrardiesel. Das wird als Abbau klimaschädlicher Subventionen verkauft. Aber der Nutzen für das Klima, der darf sicherlich da bezweifelt werden und trifft halt auch viele im Land, gerade die Landwirte eben ins Mark.
Ebenfalls im Mark getroffen fühlt sich die deutsche Luftfahrt wegen der Kerosinsteuer, die künftig für Inlandsflüge fällig werden könnte. Und auch hier klingt der Bundesfinanzminister mittlerweile etwas luftiger in seiner Argumentation.
Frage ist es möglich, bei allen Inlandsflügen auf diese Steuerausnahme zu verzichten? Oder würde das nur deutsche Fluggesellschaften betreffen, aber ausländische Gesellschaften würden das Geschäft machen? Eine solche Wettbewerbsverzerrung kann es natürlich nicht geben. Und deshalb wird das jetzt in der fachlichen Umsetzung der politischen Einigung genau angesehen.
Auch hier ist also offenbar noch Prüfbedarf. Nur, wenn Agrardieselzuschüsse und Kerosinsteuer von der Liste der zu streichenden klimaschädlichen Subventionen gestrichen werden sollten, wie es die FDP von ihrem Chef fordert, wie kann Christian Lindner dann seine Zusage als Bundesfinanzminister einhalten? Zur Erinnerung:
Wir bauen klimaschädliche Subventionen ab, in einem Umfang von 3 Milliarden Euro.
Christian Lindner steht noch eine weitere Herausforderung ins Haus. Einige seiner Parteifreunde wollen sich mit Subventions- und anderen Fragen der Ampel künftig gar nicht mehr beschäftigen und fordern lieber nicht regieren als so regieren. Matthias Nölke etwa.
Wird zwar nicht bei allen positiv gesehen, also teilweise von Funktionären auch als Majestätsbeleidigung empfunden, aber wir sind in einer desolaten Lage und nicht nur die Partei und geht auch nicht nur um die Partei, sondern vor allem auch das Land, dass das Land eben die falsche Richtung läuft.
Das Ergebnis der Befragung ist nicht bindend, dennoch merkt man Lindner an, dass er nicht erfreut ist über diese Front. Seinen Kritikern hält er entgegen:
Jetzt sind wir in eine Regierung eingetreten. Da geht man nicht einfach dann wieder, wenn man eingetreten ist, weil man ja die Konsequenzen bedenken muss für das Land, im Übrigen auch für Europa.
Und für die FDP, die laut jüngstem ARD-Deutschland-Trend bundesweit auf 4% kommt.
Der Bericht von Barbara Kostolnik. Sie hören SWR 2 aktuell. Es ist 12:12 Uhr. Wir gehen ins Ausland. Nach der Parlamentswahl in Serbien. Die Partei von Präsident Aleksandar Vučić hat die Abstimmung laut Wahlforschern klar gewonnen. Die Fortschrittspartei, wie sie heißt, kam auf 46%, nachdem 90% der Stimmen ausgezählt waren. Der Historiker Dr. Konrad Kleving ist Experte für die Region und arbeitet am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung. Herr Dr. Kleving, hat Sie denn dieses Ergebnis überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
Das Ergebnis überrascht eigentlich niemanden, der das Wahlgeschehen vorher betrachtet hat. Es war zu erwarten, dass die SNS gewinnen würde, zumal ja auch die Medien von ihr kontrolliert werden und der Wahlkampf sehr kurz war.
Das ist also praktisch eine Ein-Mann-Herrschaft in Serbien, kann man sagen.
Es ist eine auf eine Person zugeschnittene autoritäre, semi-autoritäre Herrschaft, ja.
Es gab Berichte bzw. Vorwürfe über Wahlmanipulation und Betrug. Menschen aus dem serbischen Teil Bosnien-Herzegowina sollen in Bussen nach Belgrad gebracht worden sein. Wie glaubwürdig ist denn so etwas?
Also, dass Wahlmanipulationen zum Teil vorgekommen sind, um Wahlergebnisse lokal, vor allem auch in Belgrad, wo die Opposition stark zu sein versprach und auch gewesen ist, jetzt tatsächlich stattgefunden haben, ist sehr wahrscheinlich. Das Ausmaß zu beweisen ist schwierig. Und dass Leute aus der Republika Srpska nach Belgrad gekommen sind, ist per se auch noch nicht ungewöhnlich, denn die Auslandsserben, dazu zählen in dem Fall auch die aus Bosnien, waren diesmal erstmals voll wahlberechtigt. Die Frage ist eigentlich eher, ob sie mit Schummelei sozusagen mit Wohnort in Belgrad registriert wurden, um dort das Wahlergebnis zu verändern. Und das ist wahrscheinlich, aber sicher schwer nachzuweisen.
Also in der Stadt Belgrad selbst?
Ja.
Gibt es denn aus Sicht der Opposition nach dieser Wahl überhaupt etwas Positives zu berichten?
Naja, das Wahlergebnis ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die Ausgangslage war ja sehr schwierig. Alle Wahlumfragen haben für das hauptsächliche Oppositionsbündnis Ergebnisse so unter 20% vorhergesagt landesweit. Jetzt sind sie doch deutlich über 20%. Also das ist mal etwas Positives. Das Nicht-Positive ist, dass sie keine überzeugenden Persönlichkeiten haben, dass sie auch ein sehr unklares Profil haben. Sie vereinigen sehr viele einzelne Parteien mit unklaren Profilen. Also es ist schwierig, die Ausgangsposition für einen besseren Start in die Zukunft.
Aus dieser Unkoordiniertheit, Unklarheit zieht Vučić letztlich auch Kapital.
Unbedingt. Er hat auch dafür gesorgt, dass Persönlichkeiten, die früher mal für die eine oder andere Partei prominenter hervorgetreten sind, zu ihm übergewechselt sind. Wer weiß, mit welchen Versprechungen oder materiellen Vorteilen zum Teil. Also das hat er sehr geschickt gemacht und seit Jahren sozusagen beschädigt er die Opposition systematisch.
Was bedeutet Vučić' Wahlerfolg für die Beziehungen mit dem Kosovo? Das ist ja ein permanent schwelender Konflikt.
So ist es. Der Konflikt schwelt in dem Sinne, dass Serbien ja weiterhin die staatliche Existenzberechtigung und Existenz Kosovos bestreitet, also eigentlich ein wirklich grundlegend revisionistischer Staat ist in dieser bilateralen Beziehung. Und die Wahl bedeutet trotzdem zunächst einmal nicht sehr viel, denn Vučić hat schon bisher klar gemacht, zuletzt auch ganz kurz vor der Wahl durch seine Premierministerin klar gemacht gegenüber der Europäischen Union, dass er auf einen Ausgleich mit Kosovo oder gar eine faktische Anerkennung eigentlich nicht abzielt. Das ist auch weiterhin zu erwarten und wer sich darin neu orientieren müsste, für eine Besserung ist eigentlich die Europäische Union.
Inwiefern?
Die Europäische Union hat Serbien in einer unlogischen Weise über die Monate hinweg, wenn nicht schon die letzten Jahre hinweg, tendenziell bevorzugt. Das ist sehr merkwürdig, weil Serbien eben der aggressivere Part ist. Es bestreitet ja die Existenz Kosovos und nicht umgekehrt. Und das ist eigentlich nur damit erklärbar, dass Serbien ein besonderes strategisches Gewicht zugebilligt wird von Seiten der Europäischen Union, das es aber eigentlich auch nicht verdient.
Und da kommt dann auch Russland ins Spiel.
Russland kommt mit ins Spiel, insofern als es an der Regierung von Vučić in Serbien deutliches Interesse hat. Auch das war immer einer der Gründe, warum die Europäische Union Serbien mit Samthandschuhen angefasst hat eigentlich. Und das ist aber eine Strategie, die für die Stabilität auf dem Balkan und insbesondere im Verhältnis zum Kosovo wirklich schädlich ist.
Serbien ist seit 2014 Kandidat für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Herr Dr. Klebing, wie weit ist das Land eigentlich von einer Mitgliedschaft in der Gemeinschaft entfernt?
Das ist sehr schwierig abzusehen, denn die strategischen Überlegungen, so wie man es jetzt bei Moldau und Georgien gesehen hat oder auch der Ukraine, können ja irgendwann ein Übergewicht gewinnen. Aber strukturell im Inneren ist Serbien sicher nicht vorneweg unter den ohnehin strukturell gesehen noch nicht vorbereiteten Kandidaten auf dem sogenannten Westbalkan. Also Serbien ist sicherlich faktisch 15 Jahre weg von einer realistischen Perspektive aus meiner Einsicht.
Und das liegt nicht zuletzt dann auch wohl an Vučić.
Das liegt ganz erheblich auch an den politischen Strukturen mit Vučić an der Spitze.
Der Südosteuropa-Experte Konrad Klebing zur Wahl in Serbien, wo die Partei von Machthaber Vučić wieder einmal gewonnen hat. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die NATO will die sogenannte Ostflanke des Bündnisses stärken, also jene Länder, die in unmittelbarer Nähe zu Russland oder seinem engen Verbündeten Belarus liegen. Eines dieser Länder ist Litauen. Dort soll eine deutsche Kampfbrigade mit 5000 Soldaten stationiert werden. Eine Vereinbarung zum zeitlichen Ablauf und zur Organisation haben heute Bundesverteidigungsminister Pistorius und sein litauischer Amtskollege unterzeichnet. Uli Haug berichtet aus Vilnius.
Deutschland und Litauen wollen aufs Tempo drücken. Im ersten Halbjahr 2024 soll bereits ein 20-köpfiges Vorkommando die dauerhafte Stationierung der Bundeswehr vorbereiten. Bis zum Jahr 2026 sollen dann Material und Truppen nach und nach aufwachsen. Am Ende werden es dann 4.800 Soldatinnen und Soldaten und 200 Zivilbeschäftigte sein, die teilweise mit ihren Familien nach Litauen verlegt werden. Für die Bundeswehr wird es ein logistischer und finanzieller Kraftakt. Noch gibt es keine offiziellen Zahlen. Verteidigungsminister Pistorius hat aber eine erste Schätzung abgegeben.
Eine Brigade in Deutschland müssen Sie einsortieren zwischen 25 und 30 Millionen Euro pro Monat an Unterhaltungskosten. Wenn Sie das hochskalieren auf einen Auslandseinsatz, haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wovon wir im laufenden Betrieb dann anschließend reden. Das sind alles vorläufige Zahlen auf der Grundlage dessen, was wir aus Deutschland kennen. Aber in der Größenordnung wird sich's vermutlich abspielen.
Teuer wird es auch für Litauen, denn das Land muss an den beiden geplanten Standorten in der Nähe der Städte Vilnius und Kaunas für die nötige Infrastruktur sorgen. Bis Ende 2026 will Litauen Unterkünfte, ein oder zwei deutsche Schulen und Kindergärten bauen. Auch hier ist die Finanzierung aber noch nicht komplett abgeschlossen.
Der Bericht von Uli Haug. Israel setzt seinen Militäreinsatz im Gazastreifen fort, ungeachtet des Entsetzens, das der Tod dreier Geiseln ausgelöst hat. Die von der Hamas gekidnappten Männer waren von israelischen Soldaten versehentlich getötet worden. Nach der Hiobsbotschaft über den Tod der drei gab es jedoch auch wieder Erfolgsmeldungen des israelischen Militärs. Soldaten fanden das größte Tunnelsystem der Hamas. Eine Anlage, die laut israelischem Militär 4 Kilometer lang ist, 50 Meter unter der Erdoberfläche verläuft und sogar für Fahrzeuge geeignet sein soll. Zur aktuellen Lage hinaus der Bericht von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
3 getötete Geiseln beschäftigen immer noch die Öffentlichkeit in Israel in diesen Stunden. Die 3 Männer waren im Norden des Gazastreifens von israelischen Soldaten erschossen worden. Der Fall hat viele Menschen aufgewühlt und auch Herzi Halevi, der Generalstabschef und ranghöchste Militär, wollte bei einem Treffen mit Soldaten etwas klarstellen. Sie zogen ihre Hemden aus, damit niemand einen Sprengsatz vermutet. Sie hielten ein weißes Tuch, das an einem Stock befestigt war, hoch. Sie identifizierten sich, sie sprachen Hebräisch, riefen SOS. Und ich möchte euch etwas nicht weniger Wichtiges sagen. Wenn es nun 2 Bewohner aus Gaza mit einer weißen Fahne gewesen wären, die sich ergeben, erschießen wir die dann etwa? Auf keinen Fall. Auch wenn uns jemand bekämpft, aber dann seine Waffen niederlegt und die Hände hebt, nehmen wir ihn gefangen. Wir schießen nicht auf ihn. Angesichts heftiger Kämpfe im Gazastreifen ist das offenbar nicht immer selbstverständlich. Angehörige der Geiseln sehen sich durch den Vorfall in ihrer Meinung bestätigt, dass die Kampfhandlungen die noch immer mehr als 100 Verschleppten in große Gefahr bringen könnten. Sie fordern eine erneute Feuerpause und Verhandlungen über eine Freilassung. Bis dahin gibt es markige Töne, auch von der Terrororganisation Hamas. Ihr Sprecher Khalil al-Haya mit seiner Sicht der Dinge, die der Fernsehsender Al Jazeera verbreitet hat. An allen Fronten gibt es Kampf und Konfrontation. Der Widerstand ist standhaft und kann Tage, Wochen, Monate weitermachen. Unser Widerstand wird eine Lektion des Todes erteilen durch die toten Soldaten, die sie aus dem Herzen von Gaza tragen, bis sie fertig sind. Wir kämpfen für Gerechtigkeit und Freiheit und dafür zahlen wir jeden Preis. Gerechtigkeit und Freiheit fordern immer noch viele Israelis nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober mit mehr als 1.200 Toten und rund 250 Verschleppten. Da geraten Fragen der Zukunft im Nahen Osten in den Hintergrund und deshalb kann sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in manchen Fragen sicher sein, weite Teile der Bevölkerung noch immer hinter sich zu haben. Zumindest wenn es um den Krieg in Gaza geht, aber auch um die Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Seit fast 30 Jahren beschuldigen Sie mich, dass ich derjenige war, der die Oslo-Abkommen aufhielt, der die Errichtung eines palästinensischen Staates verhinderte. Und das stimmt. Denn als ich zum Premierminister gewählt wurde, sagte ich, dass ich nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit handle. Wer gibt, der erhält. Wer nichts gibt, erhält nichts. Sie haben nichts gegeben und nichts erhalten. Ich bin tatsächlich stolz darauf, die Errichtung eines palästinensischen Staates verhindert zu haben. Denn heute verstehen alle, wie dieser Staat aussehen würde. Netanyahu ist schon wieder im Kampagnenmodus. Denn er weiß, die politische Aufarbeitung wird noch kommen. Ob er die überlebt, ist fraglich, auch weil viele ihm die Mitschuld daran geben, dass der Terrorangriff der Hamas überhaupt möglich war.
Jan-Christoph Kitzler aus Israel. Vor 3 Jahren haben 2 Forscherinnen für die Entwicklung der sogenannten Genschere CRISPR-Cas den Medizin-Nobelpreis bekommen. CRISPR-Cas kann exakt bei einzelnen Genen eingesetzt werden. Jetzt wurde die Methode erstmals in der EU zugelassen, um vererbbare Bluterkrankungen zu behandeln. Bei der Therapie werden Gene in Knochenmarkstammzellen verändert, indem man Stammzellen entnimmt, sie im Labor verändert und dann dem Erkrankten wieder einsetzt. Über Chancen und Risiken dieser Therapie berichtet Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Eine Gentherapie macht man nicht mal ebenso. Der Aufwand ist groß, die Unsicherheit auch. Doch bei manchen Erkrankungen ist der Leidensdruck so hoch, dass manche Betroffene all das in Kauf nehmen würden. Die Sichelzellanämie ist ein Beispiel dafür. Denn einige davon Betroffene hätten immer wieder sogenannte Schmerzkrisen, sagt Andreas Kolotzik. An der Uniklinik und am Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg behandelt er mit seinem Team Menschen mit einer Sichelzellanämie.
Diese Schmerzen werden wie Zahnschmerzen am ganzen Körper beschrieben.
Langfristig kommen noch dauerhafte Schäden an lebenswichtigen Organen hinzu. Schwer betroffene Patientinnen und Patienten brauchen immer wieder Bluttransfusionen. Doch jetzt gibt es eine weitere Therapieform. Eine Gentherapie. Das Besondere? Das erste Mal wird hier die Genschere CRISPR-Cas eingesetzt. Damit ist das nicht einfach nur irgendeine weitere Gentherapie auf dem Markt, sagt Toni Kartomen, Professor für Zell- und Gentherapie an der Uniklinik Freiburg.
Also ich würde es schon als Meilenstein betrachten in der Gentherapie.
Denn mit CRISPR könne man ganz gezielt ins Erbgut eingreifen.
Was jetzt mit den herkömmlichen Gentherapien nicht möglich ist, wo wir immer vom Zufall sozusagen abhängen, wo das therapeutische Gen ins Erbgut eingebaut wird.
Dafür werden den Patienten bei der neuen Therapie gegen Sichelzellanämie blutbildende Stammzellen entnommen und im Labor mit der CRISPR-Genschere behandelt. Der Aufwand für die Patienten und Patientinnen ist also hoch. Und noch kann man auch nicht ausschließen, dass die CRISPR-Genschere Nebeneffekte hat. Bei anderen Therapien habe es Fälle von Leukämien gegeben, die durch die genetische Behandlung ausgelöst wurden. Ob das auch bei der neuen CRISPR-Therapie auftreten kann, müsse man abwarten, so Toni Kartum. Doch bisher gebe es keine Anzeichen dafür. Die Hoffnungen in die neue Therapie sind groß, denn in den Studien zeigte sich eine sehr hohe Wirksamkeit.
Die Studien, die durchgeführt worden sind mit dieser Therapie, haben gezeigt, dass ungefähr 95% aller Patienten, die so behandelt worden sind, nachher überhaupt gar keine von diesen Schmerzkrisen mehr haben. Das ist natürlich für die Patienten eine wunderbare Nachricht.
Findet Andreas Kolotzik von der Uniklinik Heidelberg. Und auch der Gentherapie-Experte Toni Kartomen schaut zuversichtlich auf die CRISPR-Gentherapien. Es sei recht wahrscheinlich, dass noch im kommenden Jahr weitere wirksame CRISPR-Medikamente zugelassen würden. Und das nur rund 10 Jahre, nachdem die Genschere das erste Mal beschrieben wurde.
Veronika Simon berichtete. Wir kommen zur Wirtschaft. Damit die Energiewende in Deutschland schnell vorankommt, braucht es mindestens 2 Dinge. Einerseits genügend grünen Strom und andererseits eine Alternative für all die Anwendungen, die bisher auf Erdgas setzen. Zu beiden Aspekten lassen sich heute Fortschritte erkennen. Fangen wir mit den erneuerbaren Energien an. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Mehr als die Hälfte des gesamten Stroms, den wir dieses Jahr verbraucht haben, kam aus erneuerbaren Energien. Wie viel denn genau?
Es sind fast 52% und damit gut 5 Prozentpunkte mehr als vergangenes Jahr. Das haben 2 Fachorganisationen hochgerechnet, das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW. Auch bei der Ökostrommenge gab es einen neuen Rekord. Mit 267 Milliarden Kilowattstunden wurde so viel grüner Strom in Deutschland erzeugt wie noch nie. Insgesamt hat Deutschland 5% weniger Strom verbraucht als letztes Jahr. Das ist aber vermutlich eher so ein vorübergehender Effekt. In der aktuellen Rezession haben vor allem nämlich energieintensive Industrien ihre Aktivitäten zurückgefahren. Prognosen zufolge werden wir bis Ende des Jahrzehnts gut ein Viertel mehr Strom benötigen als dieses Jahr.
Ökostrom nutzen ist ein Baustein der Energiewende, ein anderer ist der sogenannte grüne Wasserstoff. Der soll zum Beispiel in Industrieanwendungen Erdgas ersetzen. Wie groß die Hoffnung auf diese Technologien sind, zeigt heute die Bilanz von Nucera. Das Unternehmen braucht sogenannte Elektrolyseure, die den Wasserstoff gewinnen. Und das doch offenbar mit ersten Erfolgen.
Mit wirtschaftlichen zumindest. Die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp hat vor Steuern und Zinsen im abgelaufenen Geschäftsjahr fast 24 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das ist fast 3-mal so viel wie letztes Jahr. Der Umsatz hat um 70% zugelegt und soll auch weiter im mittleren 2-stelligen Prozentbereich wachsen. Aber diese Zahlen, die sind nicht nur positiv. So ein Wachstum ist für ein Unternehmen auch ziemlich anstrengend. Nucera ist überhaupt erst dabei, die ersten sogenannten Elektrolyseure zu bauen. Da wird also viel investiert. Deswegen hat das Unternehmen bereits deutliche Verluste für das neue Geschäftsjahr in Aussicht gestellt. und will auch keine Dividende zahlen. Trotzdem legt die Aktie heute zu und das zeigt halt, wie viel Potenzial sich die Börsenprofis von dieser Wasserstofftechnologie erhoffen, auch wenn sie erst ganz am Anfang steht und zum Teil sogar umstritten ist, weil dafür eben viel, viel Strom benötigt wird.
Bleiben wir mal an den Finanzmärkten. Der Deutsche Leitindex DAX hat seinen Rekordkurs erstmal wieder verlassen. Wie entwickeln sich die Kurse heute?
Es geht weiter bergab, leicht. Er steht ein Viertelprozent im Minus bei 16.713 Punkten, bleibt damit aber natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Zur Erinnerung nochmal, erst Anfang November, also vor 6 Wochen, lag er noch unter 15.000 Punkte. Das heißt, mit dem Rekordhoch letzte Woche 2.000 Punkte plus, das ist ein ganz ordentlicher Gewinn.